Einen wunderschönen guten Morgen. In deinen Armen darf ich sein. Wunderschön. Vielen Dank, dass ihr uns mit hineingenommen habt in diesen Morgen. Gott ist gut. Ach, ihr seid schon wacher. Das ist gut. Eben war das noch ganz zögerlich. Und dieses Gott ist gut, vielleicht geht uns das auch gar nicht immer so leicht von den Lippen. Wir sind davon zwar überzeugt und wir würden am liebsten immer ein Leben führen als ein Gefäß Gottes. Ein wunderschönes Gefäß, in dem Blumen Platz haben, die zeigen, wie wunderbar Gott ist. Und das ist einfach wunderschön anzusehen und wir sind alle gerne Gefäße dieses Schöpfers, der uns wunderbar gemacht hat. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Aber manchmal gibt es Situationen, die vielleicht, ja, da gleitet uns das Leben in einer Sekunde einfach aus der Hand. Spätestens jetzt sind alle wach. Aber das, was jetzt hier passiert ist, mutet im ersten Moment lustig an. Aber was wir jetzt hier sehen, sind, dass dieses wunderbare Gefäß zersplittert ist. Dass es Risse bekommen hat. Und das ist das, worum es heute Morgen gehen wird. Es wird um diese Risse gehen und das sind mehr als Risse. Hier ist einiges kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wer von euch Arne Kopfermann kennt. Es ist einer, der hat sehr viele Lobpreislieder geschrieben und ja, ist in der christlichen Welt sehr bekannt. Er hat im September 2014 etwas erlebt, was sein Leben aber dann völlig auf den Kopf gestellt hat. So ähnlich wie diese Vase gerade ist es ihm ergangen. Er kam aus dem Urlaub mit seiner Familie. Es waren die letzten Kilometer, er war gut, eigentlich war nicht müde und nichts. Er fuhr mit seinem Auto, Familie hinten drin, mit im Auto. Er fuhr, es sind noch die letzten 5 Minuten bis zu Hause. Er fährt um die Ecke, er hat ein Taxi übersehen, was von der Seite kam. Es kracht ins Auto und seine 10-jährige Tochter wird schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren. Ihr könnt euch vorstellen, dass das so eine Situation ist wie diese. Arne Kupfermann kannten sehr viele Menschen, in der christlichen Szene sehr bekannt. Ganz viele Menschen haben sofort angefangen, haben sich getroffen, haben gebetet für dieses Kind. Es waren 10 Tage des Hoffens, des Bangen, des Betens. Dann ist die kleine Sarah mit 10 Jahren gestorben. Und das hat ihm einfach, wie er selber sagt, den Boden unter den Füßen weggerissen. Alles das, wo er sagte, das war doch mein Halt, mein Glaube und wir haben doch gebetet, das war plötzlich erstmal, wie gesagt, als wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Grundlage nicht mehr da ist. Und alles wie ein Splitterhaufen plötzlich vor ihm liegt. Was jetzt? Warum hat er mich nicht erhört? Warum hat er die Gebete nicht gehört? Und das sind Fragen, die wir vielleicht kennen. Fragen, wenn irgendeine Situation auftritt, warum passiert das? Warum tut denn da Gott jetzt nichts? Und deshalb können wir das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Arne Kopfermann spricht davon, dass er einige Kommentare aber auch gehört hat, die sagten, naja, vielleicht hast du nicht richtig gebetet. Vielleicht fehlte dir da der Glaube. Für ihn waren das in dem Moment nicht nur leere Hülsen, sondern fast wieder Dinge, die ihm die Last noch schwerer machten. Er hat das nicht als Hilfe verstanden in diesem Moment. Und es besteht natürlich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, mit diesem Trauer, mit diesem Zweifel, den er zweifellos in dieser Situation echt erlebt. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir an Gott, wenn wir an Gottes Nähe, wenn wir an Gottes Heilungsmöglichkeiten, wenn wir da Zweifel spüren? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, keiner, der hier sitzt, kann sich ganz frei davon machen, dass das nicht doch auch mal in uns, jedem Christenleben und jedem Menschenleben vorkommt, dass man daran zweifelt. Ist das falsch? Darf ich das überhaupt als Christ? Darf ich daran zweifeln, dass Gott es immer gut meint? Wir finden ja ein paar Stellen in der Bibel, zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 1, den kennen bestimmt alle diesen Vers. Dort steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also nicht zweifeln. In Jakobus 1, Vers 4 bis 6 gibt es noch eine heftigere Stelle, wo dann so ungefähr auch rauskommt, naja, wer zweifelt, hört Hat dann Gott einen überhaupt, wenn man mit einem zweifelnden Herz betet? Schwierig. Es gibt einige Stellen in der Bibel und dafür liebe ich wirklich dieses Buch. Die Bibel hat so viele Geschichten, in denen die Bibel genau auf so Situationen eingeht. Sie spart das Thema nicht aus, sondern sie zeigt uns Menschen auf, die genau in solchen Situationen leben. Und ich möchte ein paar Beispiele kurz ansprechen. Ihr kennt alle Jakob aus dem Alten Testament. Der kämpft sogar mit Gott. Kennt ihr die Geschichte, wo er mit Gott kämpft? Und das Interessante ist, am Ende des Kampfes sagt Gott was zu ihm? Du hast gegen Menschen und gegen Gott gekämpft und du hast gewonnen. Krass, oder? Und dann sagt er noch, und Jakob sagt noch, ich höre nicht auf zu kämpfen, es sei denn, du segnest mich. Auch ganz schön krass, die Geschichte. Aber da lehnt sich einer irgendwie gegen Gott auf und Gott lässt sich nicht wegdrücken. Der bleibt da. Eine andere Geschichte, die wir hier jetzt sehen, ist die von Thomas. Den kennen wir auch alle. Da kommt er dahin, Jesus war schon da und er zweifelt. Sagt, nee, ich glaube das nicht, ich will in seine Wunden fassen. Ich glaube das nicht, was ihr da erzählt. Ist ja schön und gut, ihr habt ihn gesehen, ja schön. Ich will ihn in die Wunden fassen. Und ihr habt das alle im Kopf, viele von euch kennen diese Geschichten. Und dann ist natürlich, dass Jesus dann kommt und ihm in seine Wunden fassen lässt und sagt, was hast du denn für einen kleinen Glauben so ungefähr? Es ist besser, du glaubst, ohne zu sehen. Aber wisst ihr, was ich an der Geschichte so toll finde? Jesus sagt eben nicht, Thomas, du bist hier falsch. Du hättest mal glauben sollen, hau ab. Das macht er nicht. Er sagt ihm, wie es ist. Dein Glaube ist gerade klein. Ja, ist er in dem Moment. Er hat ja auch einiges erlebt. Aber hier fassen meine Wunden. Und vielleicht kannst du jetzt bei der nächsten Situation auch noch stärker diesen Glauben behalten. Aber Jesus schickt ihn nicht weg. Nein, der ist bei ihm und lässt ihn in die Wunden fassen. Wahnsinn. Jeremia, der hat mich in der Bibellese in den letzten Wochen begleitet. Das ist ja auch so ein Fall. Der kriegt einen super Auftrag von Gott. Sagt den Leuten mal, was sie alles falsch machen. Und ihr könnt euch vorstellen, das Feedback ist super. Ne? Der kriegt dann von den Leuten natürlich auch Kontra. Der sagt ihnen, die sagen ihm erstmal, was sie so von ihm halten. Ne? Und das findet er auf Dauer natürlich nicht toll. Er sagt die Botschaft, die hören nicht auf ihn. Und das ist für ihn schon ziemlich hart. Und an einer Stelle, da schimpft er richtig und sagt, weißt du was, Gott, du bist für mich überhaupt keine Quelle mehr. Ich kriege überhaupt keine Kraft mehr von dir. Und dann kommt Gott wieder und wäscht ihm so ein bisschen den Kopf und sagt, hier, kehre mir gefälligst um, aber ich verspreche dir, ich gebe dir die Kraft, die du brauchst. Auch da, lauter solche kleinen Geschichten, in denen Gott auch mal schon den Kopf wäscht, ja, aber immer zu den Menschen hält, die zweifeln, die Probleme haben, die Sorgen haben. Petrus geht unter. Er sieht, er will aufs Wasser, weil Jesus da auch ist. Ich will auch aufs Wasser. Ich will das auch. Ich will auch im Wasser gehen, ohne Surf, ohne Wasserski. Ne? Hört sich ja erstmal super an. Ich will das auch. Ich will da auf dem Wasser gehen, wie du das machst. Super. Bis die ersten Wellen kommen, ne? Die ersten Probleme. Dann ist der Blick auf Jesus plötzlich verstellt. Und er guckt auf die Sorgen, auf die Wasserbrühe, diese Welle ist gewiss zu hoch, das wird Jesus jetzt nicht schaffen, mich hier über Wasser zu halten, dann geht er unter. Und Jesus sagt natürlich, ja, Pech gehabt, guck mal, ob du da unten Fisch findest, vielleicht bringt er dich in 3 Tagen irgendwo wieder hin. Das macht er auch nicht. Er holt ihn da wieder gerade aus dem Wasser. Und Petrus hat, glaube ich, durch diese Situation einiges gelernt. Es war nicht dein Fehler, auf das Wasser zu gehen. Es war vielleicht nicht so klug, unterzugehen, okay, und nicht auf Jesus zu schauen, aber das passiert uns Menschen einfach. Und Jesus zieht ihn raus. Die Geschichte von Hiob kennen wir alle. Ein Mann, der überhaupt nichts dafür kann, dass ihm das Leid zustößt. Auch er schimpft ganz schön dann mit Gott und Gott auch mit ihm. Da ist ein richtiger Streit. Und wir wissen auch, wie diese Geschichte ausgeht. Und heute möchte ich mit euch einen Psalm lesen. Einen Psalm, den Psalm 22, den David geschrieben hat und den Jesus am Kreuz gebetet hat. Psalm 22. Und die Psalme sind sowieso so ein Wunderwerk, finde ich. Wenn wir uns die Psalmen angucken, insgesamt findet ihr 60 oder 70 Psalmen, in denen am Anfang der Beter auch manchmal ganz schön zweifelt, enttäuscht ist, traurig, mutlos. Und in diesem Psalm, irgendwann kommt so eine Wende. Man merkt, im Gebet passiert da was. Gott verändert das Denken dieses Menschen, dieses Beters oder dieser Beterin. Und ich möchte euch immer ein bisschen mitnehmen mit dem Beispiel von Arne Kupfermann. Als ihm diese Situation so passiert ist, hat er auch einen Psalm gebetet, weil ihm selbst die Worte fehlten. Ich lese ihn einmal kurz vor. Es ist aus Psalm 31. Meine Augen sind vom Wein ganz verquollen. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Unter Kummer schwindet mein Leben dahin, unter Seufzen vergehen meine Jahre. Meine Schuld raubt mir alle meine Kraft und lähmt meine Glieder. Zum Spott meiner Feinde bin ich geworden, selbst meine Nachbarn verhöhnen mich. Meine Bekannten erschrecken, wenn sie mich sehen, und wer mir auf der Straße begegnet, geht mir aus dem Weg. Man hat mich vergessen, wie ein, der schon lange tot ist. Wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das achtlos weggeworfen wurde. Das ist das, was er quasi seinem Leid als Psalm zum Ausdruck gibt. Da fehlen ihm selbst die Worte und die Psalmen helfen ihm, das auszudrücken, was er fühlt. Und deshalb sind die Psalmen so ein Schatz. Wenn dir die Worte fehlen, weil du vielleicht manchmal gar nicht weißt, was du beten sollst, schau mal in die Psalmen. Ich glaube, dass da echt ganz viel Kraft und Segen drin liegt. Schauen wir im Psalm 22 und ich würde ihn gerne Stück für Stück mit euch durchgehen. Es fängt an mit einem Spruch, den ihr wahrscheinlich auch aus anderen Zusammenhängen kennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Ja, dieser Beter fühlt sich alleingelassen. Er kann nicht mehr schlafen. Und ich glaube, das sind Dinge, die auch viele von uns kennen. Dinge, die uns so viel Sorgen machen, dass wir nachts nicht mehr schlafen können. Dass der Kopf spielt einfach, der geht immer weiter, der dreht sich. Immer dreht sich alles um diese Sorge, dieses Problem, was wir gerade haben. Und wir fragen uns manchmal, wo ist denn Gott in dieser Situation? Wo ist er? Gleichzeitig finde ich, er sagt ganz laut, mein Gott, mein Gott. Er hat einen klaren Adressaten. Und das finde ich auch wieder beeindruckend. Er sagt, er ist gar nicht da, aber er sagt trotzdem, mein Gott. Es ist die Sehnsucht, dass dieser Gott doch hilft. Dieser Gott, den er doch kennt, der doch eigentlich sein Gott ist. Und viele, die hier sitzen, kennen das. Natürlich kennen wir diesen Gott und er ist unser Gott. Und trotzdem gibt es die Situation, wo man sich verlassen fühlt. Und hier ist absolute Ehrlichkeit. Das ist auch krass. Da gibt es jetzt keine, ja, bitte so, ne? Also irgendwie in einer Formel am besten. Also, lieber Gott, sei so. Nein, der redet hier, wie ihm gerade zumute ist. Er sagt, was ihm gerade auf dem Herzen liegt. Er ist absolut ehrlich. Und das ist, glaube ich, eine Hilfe, ehrlich zu sein. Und im Gebet auch das zu sagen, was man fühlt. Wie das in einer Beziehung auch wichtig ist. Ihr kennt vielleicht auch alle das Lied, Jesus zu dir, darf ich so kommen, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, passt dazu ganz gut. Ich lese weiter, ab Vers 4. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Woher kommt denn jetzt das Aber? Warum jetzt plötzlich heilig? Das ist nicht das, was der Beter gerade vielleicht so spürt. Aber das ist das, was die Väter, was die anderen ihm erzählt haben. Das heißt, da sind andere vielleicht in der Gemeinde, die haben erlebt, wie Gott ist. Und die loben Gott und preisen ihn und sagen, ja, Gott hat mir in dieser Not geholfen. Und das ist ihm hier vielleicht noch nicht direkt eine Hilfe, aber er hört das. Ja, du bist heilig. Und die Väter, auch in der Bibel, haben wir so viele Geschichten, wo du geholfen hast. Wir merken schon, da steckt der Funken drin. Du kannst auch mir helfen, du kannst das. Du bist nicht nur dieser, der Gott der, der Väter, du sollst bitte auch meiner sein, der mir jetzt in dieser Situation nahe ist. Und deshalb ist es gut, dass wir gleich Lobpreiszeit haben, dass wir Gott loben können und dass wir erzählen von dem, was wir Tolles mit Gott erlebt haben. Und gleichzeitig steckt darin, für denjenigen, der gerade leidet, ein zweites Problem. Gott loben jetzt gerade und die anderen haben tolle Sachen mit Gott erlebt. Und was ist mit mir? Warum passiert da das Wunder und bei mir nicht? Komisch, der Psalm geht genauso weiter. Zufall. Wenn wir weiterlesen. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe und es ist kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzener Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todesstaub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte haben mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Bin ich unbedeutend, dass mir Gott jetzt nicht hilft? Bin ich nur ein Wurm, dass er mich hier nicht sieht in meiner Not? Was ist mit mir? Was hier passiert ist, dass da jemand seine Not offen ausspricht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir echt brauchen. Wenn du in einer echten Notsituation bist, brauchst du das. Sprich aus, was dich quält. Sprich es vor Gott aus und hol dir auch Hilfe. Und die Gemeinde kann eine echte Hilfe sein, dass wir einander zuhören, dass wir einander tragen und dass wir in diesen Zeiten füreinander da sind. Das soll Gemeinde sein und das brauchen wir. Wir brauchen diese Nähe und wir brauchen, dass da jemand ist. So wie der barmherzige Samariter, der nicht nur die erste Wunde mal kurz irgendwie versorgt, sondern der mitgeht, ihn mitnimmt, ihn zu einer Herberge bringt und sagt, hier, bitte kümmere dich um diesen Menschen. Wir haben das lieber, dass ein Wunder passiert und wir beten, es passiert ein Wunder und ja, gut, alles klar. Aber manchmal braucht das Wunder so seine Zeit. Und dann verlieren wir auch die Lust, jemanden zu begleiten. Wir brauchen aber den... Das ist auch etwas, was Arne Kupfermann in seinem Buch schreibt. Das Leben ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und deshalb brauchen wir diese Zusage auch und diese Begleitung länger als 5 Minuten. Ja. Genau, es ist wichtig, die Not zu benennen und anzusprechen. Weiter geht's. Aber du, Herr, ab Vers 20, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Hier fleht der Mensch um Hilfe. Er wendet sich wieder voll an Gott und sagt, du kannst mir helfen. Der ist sich jetzt wieder sicher. Hilf mir jetzt auch. Und das ist auch ein Teil des Gebets. Flehen. Flehen. Wirklich sagen, ich möchte bitte geheilt werden. Ich flehe dich an. Das dürfen wir. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Wir dürfen ihn anflehen, dass er uns Dinge auch abnimmt. Mein absoluter Lieblingsvers ist Philipper 4, Vers 6. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Und das ist, finde ich, ein ganz toller Vers. Flehend, auch dankend hatten wir eben schon für das, was Gott vielleicht auch schon anderen getan hat. Bittend für das, was wir auf dem Herzen haben. Und dann ist da vom Friede Gottes die Rede. Was ist denn das? Da hat schon einer eine Idee. Hast du eine Idee? Ja, ne? Das hört sich ganz wild an mit den Stieren und mit den Löwen. Ne? Ja, vielleicht sind es hier auch Bilder. Bilder dafür, wie angegriffen er sich fühlt in dieser Situation. Als wären da Löwen, die dich angreifen. Und so begegnen ihm die anderen Menschen teilweise. Ne? Ja. Und dann kommt was ganz Komisches. Klacks nach dem, er hat mich erhört. Das ist jetzt ein bisschen heftig, ne, dieser Umschwung. Er fleht und zack, er hat mich gehört. Super. Also das ist ein Umschwung, den hatte ich jetzt gerade noch nicht erwartet, aber zack, da ist es. Und das kennen manche von uns ja auch. Wir beten und merken, Gott hat mich erhört. Und ich finde den Satz wichtig, Gott hat mich erhört. Das steht ja gar nicht, der hat alles weggenommen. Da steht, er hat mich erhört. Er ist da. Das heißt ja nicht immer, dass alles weg ist. Es heißt nur, dass er da ist, dass er dich begleitet, dass er das, was du auf dem Herzen hast und ihm hingelegt hast, dass du merkst, ja, er hört das, er bewegt das. Wir haben das eben im Lied ja auch schon gesungen. Selbst wenn du fühlst, dass er da nicht da ist, dann arbeitet er aber. Er ist halt der Waymaker. Und ja, das finde ich schon heftig, dass das so schnell plötzlich kommt. Und manche von euch sagen jetzt viele, wie so schnell? Das kann doch nicht sein, dass das so schnell ist. So schnell ist das in meinem Leben aber nicht gegangen. Und es gibt die Werbung, wenn es mal länger dauert, Snickers. Ja? Leute, ich glaube, bei echtem Leid hilft kein Snickers. Das hilft schon mal, wenn die Predigt zu lang ist. Ne? Deshalb halte ich mich ran, dass ich das noch schaffe. Dann hilft ein Snickers. Aber im echten Leben, wenn dieses er hat mich erhört, vielleicht nicht direkt kommt. Was hilft denn dann? Was hilft euch? Was hilft mir? Was hat denn dem Arne Kupfermann geholfen? Wir Menschen sind sehr unterschiedlich und ich glaube, uns helfen auch unterschiedliche Sachen. Deshalb habe ich hier nicht das Privileg, ich habe nur ein paar Gedanken, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und ein Gedanke ist, was ist eigentlich, wenn es mal länger dauert? Dass es nicht das Snickers ist, sondern das Kreuz. Und das ist das, was, glaube ich, viele Menschen jetzt denken, hä, das Kreuz? Das sehe ich auf dem Friedhof. Das Kreuz ist das Ende. Da ist doch der Jesus, den ihr da so anbetet und so, der ist doch gestorben. Und wir haben das in dem Psalm eben gehört. Da sagen die Leute, komm vom Kreuz herab, wenn du es könntest. Konnte Jesus das? Hätte er es gekonnt? Er hätte es gekonnt. Er hat es aber nicht gewollt. Warum hat er es nicht gewollt? Weil er dich liebt. Entschuldigung. Er liebt dich. Er ist für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Und das ist ein Grund, wo wir seine Liebe sehen, seine Liebe auch in der Not sehen. Denn wenn ihr den ganzen Psalm richtig gehört habt, dann habt ihr nicht nur Davids Worte gehört, ihr habt Jesu Worte am Kreuz gehört. Jesus ist nicht nur ein Gott, der allmächtig ist und der die Macht hat, deine Sünden und deine Wunden zu heilen. Er ist auch der, der am Kreuz gelitten hat, der den Schmerz kennt, der das Leid kennt und der deshalb dich und deine Situation kennt und weiß, wie es dir geht. Und das ist auch das Geheimnis, finde ich, dieses Psalms. Wir haben einen Gott, an den wir uns wenden dürfen und wir haben einen Gott, der uns kennt und die Situation, in der du bist, die kennt er. Er hat sie selbst erlebt und er hat dich durchlitten für dich, weil er dich lieb hat. Und deshalb versteht er deinen Schmerz. Das Kreuz ist nicht das Ende, das Kreuz ist der Wendepunkt. Das geöffnete Grab ein paar Tage später, das ist das Zeichen der Hoffnung. Jesus ist auferstanden und du darfst aufstehen. Du darfst aufstehen. Der der Karsamstag kommt uns manchmal etwas länger vor. Deshalb kommt Ostern auch oft nicht direkt nach Karfreitag. Es gibt halt noch den Karsamstag. Und diese Zeit dazwischen, die tut manchmal weh und ist schwer. Aber hier ist die Hoffnung drin, dass er dich erlösen will von dem, was du da hast, was dein Scherben ausmacht. Und dann kommt das große Lob. Das möchte ich nicht mehr alles vorlesen. Das ist die Hausaufgabe. Ich bin ja Lehrer, da muss ich Hausaufgaben aufgeben, auch in den Ferien. Lest euch den Rest des Psalms mal durch, das Lob, was der Beter dann Gott alles hingibt, wo er sagt, ich lobe dich in der Gemeinde, ich muss dich vor meinen Brüdern und Schwestern loben. Der freut sich total, dass Gott ihm geholfen hat. Und wir können hier gleich beides tun. Wir können gleich, wenn wir singen, Gott loben für das, was er vielen von uns in vielen Situationen geschenkt hat und wo er uns geholfen und gerettet hat. Und wir können gleich für die beten, hier vorne mit dem Gebetsteam, die Hilfe brauchen. Beides geht und beides braucht unsere Gemeinde. Beides brauchen wir auch in unseren Liedern. Wir haben das eben so schön gehört, da kam beides vor. Das Lob Gottes, auch der Zweifel und die Angst und auch die schwierigen Zeiten. Und das ist wichtig, damit unsere Not auch eine Stimme hat, auch hier in dieser Gemeinde. Arne Kopfermann hat ein Lied geschrieben. Und komischerweise hat das was mit so einem Krug zu tun, der kaputt geht. Es geht um das Kintsugi-Herz. Kintsugi ist eine chinesische traditionelle Reparaturmethode. Das heißt, man nimmt diesen alten Krug, sammelt alle Scherben auf, setzt das Ganze wieder so zusammen und in Kleinarbeit versucht man, diese Sachen wieder zusammenzufügen und die Risse werden mit Gold gefüllt. Und er hat das als Bild benutzt. Er sagt, so ähnlich hat es Gott mit mir auch gemacht. Die Risse sind da. Und er sagt bis heute, das, was seiner Tochter widerfahren ist, wird für ihn nie sein, als das wird für ihn immer Schmerz bedeuten. Da kommt er auch nicht drum weg. Das ist für ihn Schmerz. Aber er hat in der Situation erfahren, dass Gott ihn getragen hat. Und deshalb sind die Narben auf dieser neuen Vase, Moment, ich habe ein Bild, damit ihr das auch sehen könnt, wie das aussieht. Kann man es erkennen so ein bisschen? Das heißt, diese Vasen, die dann entstehen, haben Risse und diese Risse sind mit Gold gefüllt. Das heißt, die Risse sind da. Die Vasen sind häufig mehr wert im Übrigen, als sie vorher waren, weil sich jemand so viel Arbeit damit gemacht hat. Und Gott will jetzt quasi in diesem Lied, was er geschrieben hat, dir zusingen, dass er dein Herz vielleicht wie ein Kintsugi-Herz sieht, was er heilen möchte. Wo er aus den Bruchstücken, die da sind und die er kennt, vielleicht was Besonderes machen will und sie mit Gold füllen möchte. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass das Traurige vielleicht ganz verschwindet, aber dass die Beziehung zu Gott, gerade aus der Not heraus, vielleicht eine viel tiefere ist als vorher. Arne Kopfermann sagt auch, dass er mit Menschen plötzlich sprechen kann und anders reden kann als vorher. Dass er Menschen Trost geben konnte, wie er es vorher nicht machen konnte. Und so ist aus manchem Riss was Goldenes geworden. Und das wünsche ich euch, jedem Einzelnen von euch, dass aus diesen Rissen, die ihr im Alltag erlebt, dass Gott sie mit Gold füllt. Dass er die Beziehung stärkt. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die den anderen hilft, Scherben aufzulesen und mit den anderen quasi sie zu tragen, wenn sie selber nicht mehr können. Wenn der eine Glaube vielleicht nicht mehr stark ist, dann lass ihn dir von Gott schenken. Und dann sollten wir den Menschen auch helfen, dabei diesen Glauben wiederzufinden. Das wollen wir gleich in der Gebetszeit tun. Wir hören jetzt das Lied von Arne Kopfermann. Das hören wir uns noch an und danach gibt es die Möglichkeit für euch nach vorne zu kommen, für euch beten zu lassen oder Lobpreis, singt Gott das Lob für das, was er an euch getan hat. Ihr dürft auch gerne ein Zeugnis sagen, wenn ihr sagt, ja, Gott hat mir geholfen und da ist was golden geworden. Dann macht den anderen Mut. Kommt nach vorne und erzählt's. Gottes Segen euch.